Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst mitten in der Sommerzeit, von der wir allerdings reichlich wenig merken. Ja, normalerweise erwartet man ja Sonne, haben wir nicht, aber wir machen uns trotzdem es schön. Ich denke mal, einige sind schon aus dem Urlaub zurückgekommen. Wer ist auch schon im Urlaub gewesen? Kann man mal, ja, einige sind zurückgekommen schon, einige fahren noch. Finde ich schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns den Gottesdienst zu feiern. Und ganz besonders begrüße ich die Familien mit ihren Kindern heute. Wir wollen die Kinder auch heute wieder in den Blickpunkt nehmen und sie auch unter den Segen stellen, wie Sie das ja auch kennen. Ja, ich möchte den Gottesdienst nun beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der nicht fallen lässt, das, was er geschaffen hat. Ich möchte mit uns diesen Herrn anbeten und möchte Sie bitten, aufzustehen zum Gebet. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein, Herr, bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen uns, deiner Macht unterzuordnen. Denn du hast alles erschaffen, Herr. Und nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Wir danken dir und ehren dich. Amen. Setzen uns. Und ich möchte zu dieser wunderbaren Schöpfung, in der wir leben und die wir auch im Urlaub vielleicht schon gesehen haben oder noch sehen werden, möchte ich ein paar Gedanken von Anton Rotzetter äußern und vortragen. Die standen auch in dem Losungsheftchen. Das fand ich deswegen sehr interessant und schön, dass ich das dort gefunden habe. Anton Rotzetter schreibt: So viele Farben und Formen. Warum? Das Glitzern der Sterne. Warum? Keine Schneeflocke gleicht der anderen. Warum? Das Rieseln des Wassers. Warum? All das und noch viel mehr dient keinem sichtbaren Zweck. Es ist einfach da, damit ich staune und danke und singe. Und wir wollen ein Lied singen, was diese Gedanken auch aufnimmt. Ein Lied, was doch auch noch vielen bekannt ist. Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. Wir singen 5 Strophen, werden angezeigt.
Gern für die Kinder kurz was sagen. Als ich das nämlich in Open Office geschrieben habe, war das ganz rot unterstrichen, bis auf ein ganz paar Wörter. Das Lied ist nämlich auch schon ein paar hundert Jahre alt und da sind interessante Wörter drin von Narzissus und Tulipan. Ich denke, jeder, der ein paar Jahre schon lebt, der hat das vielleicht schon mal gehört. Für die Kinder ist das ganz spannend. Wir reden heute nicht mehr so, aber das ist einfach ein ganz schönes Stück Poesie, wo wir Gott einfach danken und wo wir staunen können. Und ich hoffe, die Leute, die neben euch sitzen, erklären euch das im Notfall.
Sie mir
Wir wollen uns nochmal bewusst vor Gott stellen und werden einen Moment stille und hören auf ein Gebet. Herr, wir kommen zu dir aus all unserer Unruhe mit so vielen Gedanken und Sorgen, die wir uns machen über das Leben und über die Welt. Wir kommen zu dir mit unseren Sorgen und Ängsten, mit Sehnsucht und Hoffnung. Hier ist ein Ort der Stille. Und hier sind Menschen vor uns getröstet worden und auch ermutigt worden. So finden auch wir uns hier ein und legen ab, was uns unruhig macht, was auf uns lastet, Herr. Wir dürfen hier aufatmen und wir dürfen hier darauf vertrauen, dass du, Gott, nahe bist. Amen. Seht, seht, da kommt ein Mensch. Der Mensch wie du und ich. Er ist bedrückt. Er hat noch seine Alltagskleider an. Aus der letzten Woche wohl. Neidgefühle hat der Mensch mit sich herumgetragen. Und Streit mit Kollegen hat er gehabt. Und mit seiner Familie auch. Und er war bestimmt nicht unschuldig. Unbarmherzig, feindselig und hart gegen andere. Ja, gemeine und dumme Reden hat er geführt und schlecht über andere gesprochen. Meistens macht ihm das ja nichts aus. Aber jetzt im Gottesdienst scheint der Mensch unruhig zu sein und unzufrieden. Tja, von Treue hält der Mensch auch nicht viel. Versprechen bricht er, wenn es ihm passt. Seine Wünsche will der Mensch sofort erfüllt haben. Der Mensch lügt und betrügt, wenn es zu seinem Vorteil ist. Kann der Mensch so vor Gott treten? So passt der Mensch nicht zu Gott. Aber schau dort. Dort. Gott hat für ihn gesorgt. Er macht dem Menschen ein Geschenk. Ein neues weißes Kleid liegt für den Menschen bereit. Es ist ein Geschenk für ihn. Er darf es anziehen. Stopp, stopp, stopp. Mensch, leg dein altes Kleid doch zuerst ab. Deine Lebensweise, lass sie los. Und dann zieh das neue Kleid an. In der Bibel steht, im Epheserbrief, legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieh den neuen Menschen an. Ein Geschenk von Gott. Ja, wie sieht der neue Mensch aus? Wie sieht der neue Mensch aus? Hier in diesem Korb finden sich Eigenschaften, die den neuen Menschen ausmachen. Zum Beispiel ist er gerecht vor Gott. Gerecht vor Gott, der neue Mensch ist gerecht vor Gott. Seht ihr? Und was auch total klasse ist, wenn man sich das mal vorstellt, was wir uns alle, denke ich, wünschen. Er ist geliebt von Gott. geliebt von Gott. Wer will mir denn helfen? Wer will mir denn helfen, noch weitere Eigenschaften, die der neue Mensch hat, mit anzuheften? Ich bitte doch mal die Kinder nach vorne. Alle Kinder, die können mir helfen, hier die Eigenschaften. Ist er schon wieder dran? Alle Kinder können mal kommen. Vielleicht auch mit ihren Eltern, dann haben sie auch Mut. Aber so viele Kinder haben wir jetzt nicht. Und ich lese das dann mal vor. Guck mal, das kannst du ankleben. Hin. Ihr könnt auch Stifte nehmen. Soll ich das machen? Ne? Was? Gehorsam gegen Gott, geduldig. Komm, ich mache euch das mit dem Tesafilm. Das kannst du machen. Da ist Freundlichkeit dabei. Die kann auch was dran kleben, die Schwester. Guck mal, Dank. Geh da vorne hin und kleb das dran. Möchtest du auch was dran kleben? Guck mal, Liebe. Klebst du das an die Susanne? Freude ist davon. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Güte. Ich mach dann nochmal.
Ja.
Was haben wir denn noch? Versöhnlichkeit. Bereit zu vergeben, wenn jemand was Böses getan hat, einem was Böses getan hat, dann sollte man bereit sein, was zu vergeben. Klebst du dran, verknickt das nicht? Du kannst auch das Herz direkt draufmalen. Mach. Ja, auf. Gute Worte für andere kannst du ankleben. Das ist was Leeres, da kannst du selbst was draufschreiben, wenn du willst. Guck mal, Gebet gehört dazu, zu dem neuen Menschen. Und der neue Mensch, der hört auch auf Gott, im Gebet zum Beispiel. Und der neue Mensch, der ist auch treu gegenüber Gott und auch gegenüber anderen Menschen. Was möchtest du denn hinschreiben? Ja, nicht irgendwas, das muss schon passen zu dem neuen Menschen. So, jetzt, was fällt euch noch ein? Zum Beispiel zu dem neuen Menschen gehört auch Fröhlichkeit, ne? Und Freundlichkeit und Strahlen. Ihr könnt doch mal eine Sonne aufmalen, was haltet ihr davon? Jetzt haben wir was Gelbes nicht, dann nehmen wir was Rotes. Malt eine Sonne mal da drauf.
Ich mache eine Sonne.
Ja. Ist nur schwarz da, aber dann nehmen wir noch rot. Guck mal hier. Sterne zum Beispiel. Guck mal. Das sollen Sterne sein. Das ist die Sonne. Gut. Ja, mach ein Kreuz. Ja. Haben wir alles. Bereit zu vergeben, ehrlich zu sein, Freude zu empfinden in der Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Echt sein, das gehört zu einem neuen Menschen. Auf Gott sein Vertrauen zu setzen. Zu strahlen wie die Sonne. Klappt das? Genau. Ja? Dann mach du aber auch deinen Stern jetzt noch dran. Und dann. Das ist aber schön, was du da machst. Das sind schöne Sterne, ja. Was machst du da?
Kreuz.
Kreuz? Ja. Ja. Genau. Ist jetzt gut. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt, ne? Ist gut. Der malt ein Kreuz und ein Herz. Das ist sehr schön. Pass mal auf, jetzt müssen wir das noch festkleben und dann gehen wir mal wieder runter. Du klebst das noch fest. Vielen Dank, dass ihr uns allen geholfen habt. Der neue Mensch findet gute Worte zu anderen Menschen. Er ist geliebt von Gott, das haben wir gehört. Er strahlt wie die Sonne. Ja, wir wollen das mal aufnehmen, das Strahlen. Und wir wollen Anbetungszeit jetzt haben. Und wir wollen uns vor Gott stellen und ja, darum froh sein, dass Gott unser Vater ist.
Was total toll wäre, wenn einige von oder möglichst viele der Kinder nach vorne kommen, um mit uns zu singen und zu beten und Bewegungen zu machen zu den Liedern. Jörg hat das schon gesagt, wir haben eine Zeit der Anbetung, wo wir Gott Komplimente machen, wo wir gute Dinge, die wir mit ihm erlebt haben und die wir noch von ihm erhoffen oder die wir tun wollen, ihm einfach sagen und bekennen. So wie das gerade bei Susanne war, das ist ja eigentlich ganz typisch. Da klebt er dick und fett, gerecht vor Gott, geliebt von Gott und zack, 2 Minuten später liegt es auf der Erde. Das kennen wir ja aus unserem Leben auch. Wir wissen, dass wir den neuen Menschen angezogen haben und trotzdem fällt uns das manchmal schwer, einfach nur zu glauben, dass das wirklich so ist. Oder wir machen Mist. Wir sündigen. Das werden wir auch immer weitermachen, auch wenn wir jeden Tag 1 Stunde oder 2 Stunden anbeten. Aber wir wollen jetzt wirklich in Gottes Gegenwart treten. Wir wollen eine Tür aufmachen zu Gott hin und uns wirklich von Gott berühren lassen. Wir machen ihm Komplimente und Gott kommt ganz nah zu uns und redet zu uns und berührt uns. Hey Lilly, wen möchtest du noch dabei haben? Ich würde mal sagen, die darf sich noch 3 Leute aussuchen, die mitmachen. Such, guck mal, wen du findest.
Den Arne.
Vielleicht. Aber ich habe auch hier Peter und Paul gesehen. Wie sieht's mit euch aus? Jetzt machen sie sich ganz klein. Guck mal. Peter? Die kann sich heute nicht. Guck, da kommt schon einer. Los, wir fangen einfach an. Vielleicht kommen ja noch ein paar Leute dazu. Genau, aufstehen ist total gut.
Thank you.
bleibt Jesus auch an unserer Seite, weil er unser bester Freund ist.
Du weißt, ich bin untreu und dennoch bist du.
was auf dem Herzen hat, der darf Gott das sagen, der darf einfach ein Kompliment machen. Der Spielgruppen entlassen. Spielstationen. Wir brauchen wieder Leute, die am Mittelgang so ein Spalier machen. Und wir brauchen natürlich ganz viele Kinder, ganz viele Mitarbeiter, die mitgehen, die da jetzt durch und raus marschieren. Unter Gottes Segen und unter Gottes Gnade.
Ich lese jetzt den Predigttext aus dem Epheserbrief, Epheser 4, von Vers 17 an bis 5,2. Das ist ein bisschen umfangreicher als der eigentliche Predigttext, aber dann hat man auch den Zusammenhang. Der alte und der neue Mensch. Paulus sagt, ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn, lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind und durch die Verhärtung ihres Herzens. Haltlos wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. Das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll über euren Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und für sich und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Amen. Hören auf die Predigt.
Zieht den neuen Menschen an. Das war die Realität in der Gemeinde in Ephesus. Und Paulus sagt, zieht diesen Menschen aus und jenen an. Das sage ich euch, sagt Paulus, mit allem Nachdruck. Zieht den alten Menschen aus und kleidet euch in das neue Gewand des Christus. Die Situation damals in Ephesus ist eine, die wir gut nachfühlen können. Paulus richtet diese Mahnrede an diese Christen, die sich in der Welt irgendwie verhalten und einfinden müssen, genau wie wir, umgeben sind von Menschen mit ganz anderen Werten, anderen Vorstellungen vom Leben. Und Paulus sagt ihnen, gebt darauf Acht, dass ihr eure Identität bewahrt und eure Identität ist das neue Leben in Jesus Christus. Darum legt den alten Menschen ab. Der alte Mensch soll in eurem Leben nicht mehr zu finden sein, sondern das Neue in Christus, das soll für alle Menschen erkennbar voranstehen. Die Herausforderung, unser Leben nicht dem anzupassen, was andere tun, die ist groß. Die Herausforderung, nicht zu vergessen, was unsere Berufung durch Gott, durch Jesus Christus ausmacht, ist groß. Und manchmal brauchen wir viel Glauben, die eigene Neuschöpfung ernst zu nehmen, wahrzunehmen, daran festzuhalten. Paulus sagt, das Leben im Herrn bringt die Verpflichtung auf die Lebensführung mit sich auf ein Leben zu führen, wie es Jesus geführt hat. Nehmt euch Gott zum Vorbild, nehmt euch Christus zum Vorbild. Das Leben im Herrn bringt diese Verpflichtung mit sich. Und dann geht er in diesem Bibeltext von der Geisteshaltung zur Auswirkung im praktischen Leben. Paulus sagt also, das Leben gestaltet sich immer derart, wie wir denken, wie wir selber uns ansehen, gestaltet sich durch das, was aus unserem Herzen kommt, weil es im Herzen lebt. Und dann nennt er dieses alte Wort vom Laster. Das alte Wort Laster kann man auch mit Ausschweifung übersetzen. Lebt nicht in Ausschweifung. Und diese Ausschweifung, die bezeichnet vor allem sexuelle Sünden. Deswegen ist in diesem Abschnitt von Unzucht die Rede. Legt die Unzucht ab. Und wenn wir das hören, dann denken wir ja vielleicht, na ja, so unzüchtig, also wenn ich so richtig nachdenke, ja, nö. Nee, so richtig nicht. Nee, kann man nicht sagen. Prima. Aber Unzucht, sexuelle Sünden, in vielerlei Gestalt zu finden, kann noch etwas anderes bedeuten, und das kommt vielleicht dann doch, so vermute ich, an jeden von uns heran, nämlich leg das maßlose Leben ab oder das üppige Leben, das auch Habsucht genannt wird. Vers 19. Aus der inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster, hatten wir gerade, sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Und dass das bei Paulus zusammensteht, ist nicht zufällig. Denn natürlich sind wir als Menschen unterschiedlich gefährdet in dieser Welt. Es gibt Leute, die sind im sexuellen Bereich viel mehr gefährdet als andere. Das hat verschiedene Gründe. Aber wiederum sind andere in der Habsucht sehr viel mehr gefährdet. Etwa im Umgang mit Geld, in dem nicht teilen wollen des Geldes, das man hat. Oder andere Dinge, die wir raffen, die wir wollen, das kann ja auch Ehre sein, das kann Besitz sein, das kann das Ansehen sein, das kann der Doktortitel sein. Haben wollen, das ist eine Gier, sagt Paulus, die den Menschen antreibt und die gehört zum alten Menschen, ihr aber zieht den neuen an. Unersetzliche Besitzgier nennt schon Philo, das war ein zeitgenössischer jüdischer Gelehrter von Paulus, der nennt es eine, Zitat, verderbliche, schwer zu heilende Leidenschaft. Habgier, eine verderbliche, schwer zu heilende Leidenschaft. Und in der Tat, wie soll man gegen die eigene Habgier angehen? Der ein und andere von uns kennt den Neid, der sich durch das Leben frisst, im Vergleich zum anderen. Die einen vergleichen, weiß ich nicht, ihre Schuhe und die anderen die Autos, die Häuser, die Gärten, die Bildung, die Kinder. Unersättliche Besitzgier, sagt Philo, eine verderbliche Leidenschaft. Unersättliche Leidenschaft, maßlose Besitzgier stürzen den Menschen ins Elend. Und das ist hier in diesem Text beschrieben mit, es stürzt den Menschen in die Nichtigkeit seines Sinnes. Man könnte einfach darauf übersetzen, das führt den Menschen in ein verkehrtes Denken hinein. Also das Denken ist geprägt von Werten, von Inhalten, von Lebensmustern, die nicht heilsam sind, sondern negativ wirken. Diese Nichtigkeit des Denkens ist also mehr als nur intellektuelle Unkenntnis. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir dem Leben gegenüber verschlossen bleiben. Dass das Leben Sinn verliert, nichtig wird, weil wir uns im Leben in der Habgier einschließen lassen. Verkehrtes Denken. Verlieren wir Gott aus unserer Lebensmitte heraus, bewegen wir uns damit in einer geistig unbewältigten und sinnentleerten Welt. Und dieser Tage, denke ich, spüren wir etwas davon und ja nicht nur erst heute oder seit letztem Wochenende oder der letzten Milliardenspritze für Griechenland, sondern wir spüren ja ständig, dass wir diese Welt nicht mehr bewältigen können. Dass wir irgendwie auch keinen Text mehr zu all dem haben. Dass uns das Ganze auch irgendwie sinnenleer scheint. Und so verfallen wir dem Mut des Lebens oder wir verlieren den Mut des Lebens und wir verfallen dieser Nichtigkeit des Denkens. Wenn das alles nichts bedeutet und wenn das Leben so ist, wie es ist, dann lass es uns auskosten und tun und lassen, was wir wollen. Paulus nennt das eine Art Versteinerung der Herzen. Sich hineinstürzen in ein lasterhaftes Leben, das sagt Paulus, kommt aus einer inneren Leere. Diese innere Leere, von der wir hier lesen, das kann wiederum so viel bedeuten wie ein Erschöpftsein an der Seele. Vers 19, aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Also das ist der Grund. Inneres Vakuum strebt danach, aufgefüllt zu werden und allerlei Laster, alle Möglichkeiten bieten sich da an. Dieses Wort innere Leere oder Erschlaffung oder abgestumpft sein, dieses Wörtchen im griechischen Schriftbild ist es einem anderen Wort sehr ähnlich und manche Abschreiber der Bibel haben dieses andere Wort geschrieben, nämlich verzweifelt. Das unterscheidet sich nur in zwei Buchstaben. Also sie sagen, die Menschen streben nach Habgier, weil sie sind verzweifelt. Und auch wenn das ein Abschreibfehler ist, so ist doch interessant, dass das für die Abschreiber durchaus Sinn machte, dass Menschen verzweifelt sind und deswegen habgierig werden. Dass sie deswegen in ihren Gedanken aller möglichen Torheit, Unsinn verfallen. Dass wir deswegen versuchen zu raffen, eben weil sie abgestumpft sind und leer und eben auch verzweifelt. Modern ausgedrückt würden wir sagen, die gehen in Gedanken fremd. Fremdgehen, was das ist, kennen wir, aber zwischen Tat und Gedanke ist noch ein Unterschied, meinen wir. Aber schon Jesus sagt, nee, Ehebruch beispielsweise, dieses Fremdgehen geschieht im Kopf. Wer so denkt, wer so des nächsten Frau oder nächsten Mann ansieht, der hat bereits die Ehe gebrochen. Wir gehen in unseren Gedanken fremd, wir stumpfen ab, wir lassen es zu, dass unser Kopfkarussell fährt. Und indem wir solche Dinge zulassen, rückt die Umsetzung in die Tat immer näher. Bei dem Vielerlei, was wir hier eben gesehen haben, habt ihr vielleicht auch gesehen, da gibt es handfeste Sünden und da gibt es gedankliche Sünden. Da gibt es Dinge, die in unserem Kopf erstmal losgehen, die haben etwas auch häufig mit unseren Gefühlen zu tun, mit dem Gefühl der Leere, der Enttäuschung, des Nicht-Ausgefülltseins und das mündet in entsprechendem Tun. Für Paulus in diesem Text verbindet sich das ganze Thema mit der Taufe. Und die Taufe verband sich in frühchristlicher Zeit nicht nur damit, dass man das Bekenntnis abfragte und sage, glaubst du an Jesus Christus für deine Sünden gestorben? Dann sagten die Leute ja und dann wurden sie getauft. Sondern in frühchristlicher Zeit war es so, dass der Tauflehre immer auch eine katechetische Unterweisung zur Seite gestellt war. Also es ging um die Frage, wie gestaltest du denn als Christ dein Leben? Und die Ursache war dafür, dass die Menschen, die allermeisten ja aus den Heiden, so habt ihr das eben in der alten Übersetzung gehört, also, dass die Menschen aus dem nichtchristlichen Raum Christen wurden, aber die hatten natürlich völlig andere Lebensmuster einstudiert. Und zur Taufe gehörte es, dass sie nun in dieser Katechese unterwiesen wurden, wie sieht denn das neue Leben mit Jesus Christus aus gegenüber dem Alten? Und wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht brauchen wir das auch mehr und deutlicher in unserer Gemeinde. Vielleicht gehen wir zu sehr davon aus, dass wir das, was das Weiße ausmacht, eigentlich schon alle drauf haben. Dass Kinder in unseren Familien groß gewachsen, das alles drauf haben. Dass wir sie nicht mehr unterweisen müssen in der Lebensführung der Schrift. Paulus sagt, das habt ihr von dem Christus so nicht gehört. Ihr wisst, Vers 20, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und ihr habt an Jesus den Maßstab für euer Eigenleben. Maßgeblich war also für diese Katechese das Vorbild Jesu. Ihr habt es doch an dem Herrn anders gesehen. Jesus wurde also in seinem Verhalten, in seiner Art, Leben zu gestalten und das, was er uns an Ethik vermittelt hat, den Christen vor Augen geführt. Danach richtet euch aus. In ihm, in Jesus hat, und zwar in dem historischen Jesus von Nazareth, wie er sein Leben geführt hat, hat alle christliche Verkündigung und alle Lebensführung ihren Mittelpunkt. Wir könnten ja sonst fragen, was denkt sich denn Gott so über unser Leben? Wie soll das denn aussehen? Und die Antwort der Bibel des Neuen Testamentes ist ganz einfach, nämlich schaut euch Jesus an, den historischen Jesus, wie der gelebt hat. Was euch von ihm bezeugt ist in den Evangelien, das ist Vorbild und Maßstab. Und das heißt, lasst euch erneuern im Geist eures Sinnes. Wieder eine relativ komplizierte Ausdrucksweise meint so viel wie, lasst euch erneuern im Denken. Lasst das Denken erneuern, aber durch den Geist Gottes. Erneuern im Geist eures Sinnes. Dieser Geist ist der Heilige Geist. Der Geist eures Sinnes, Vers 23, spricht also vom Heiligen Geist. Er lenkt unseren Sinn. Und darum ist es wichtig, sich ihm immer wieder neu auszusetzen, sich von ihm erneuern zu lassen. Und Paulus verwendet hier, und das ist ganz interessant, zwei verschiedene Worte für neu. Wenn wir sagen, das ist neu, das sind also neuer Tisch oder neues Auto, ist es eben neu, klar. Das ist aber im Griechischen etwas anders. Da gibt es nämlich zwei Worte für neu. Und die beiden wechselt hier Paulus ab. Er verwendet diese zwei unterschiedlichen Worte, um etwas deutlich zu machen. Er spricht vom neu geschaffenen Menschen. Das ist dieser Mensch, in dem Bild gesprochen, das ist das Auto, das gerade vom Fließband kommt, völlig neu. Und dann sagt er, dieser völlig neue Mensch muss erneuert werden und dafür braucht er ein anderes Wort. Und dieses erneuert werden, dieses neu werden, das hat etwas von jung, von frisch sein, von aufgefrischt werden. Das ist so wie, wir haben unser Auto schon länger, das ist nicht mehr ganz neu. Aber jetzt schaue ich aus dem Fenster und sehe meine Frau unseren Wagen putzen. Und ich denke, Hammer, mit der Zahnbürste an den Felgen. Ich sage, das ist ein Knaller. Ich gehe runter, ich sage, Schatz, toll, endlich haben wir ein neues Auto. Ja, kostet nicht so viel. Aber sieht wieder aus wie neu. Und das ist dieser zweite Begriff von neu sein. Ganz neu und sich erneuern lassen. Wieder aufpolieren. Poliert euer christlich-geistliches Leben wieder auf, dass es wieder jung, dass es frisch wird. Und dieses Neusein, das Paulus hier verwendet, hat übrigens auch nichts mit unserem Wort von modern zu tun. Wir verwechseln, glaube ich, häufig diese Begriffe und meinen, das Neue ist das Moderne. Das ist überhaupt nicht dasselbe. In der Bibel gibt es das Wort modern gar nicht. Wenn wir also denken, wir würden erneuert, indem wir moderne Formen einführen, die moderne Form des Zusammenlebens, moderne Gottesdienstformen, moderne Hasse nicht gesehen, Hauptsache anders, als es bisher immer war. Das hat mit Erneuerung, mit diesem Neuwerden nichts zu tun. Das Moderne ist längst nicht das Neue. Anregende Arbeit für so einen Sonntagnachmittag, nehmt euch mal eine Konkordanz und schlagt mal unter dem Wort modern nach, da werdet ihr nichts finden, aber unter dem Begriff neu werdet ihr jede Menge finden in der Bibel. Die Macht ausgetretener Wege ist eine Gefahr, ist eine Verlockung, ist eine Herausforderung für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Dass wir die ausgetretenen Wege gehen und nicht dem Weg Jesu nachstapfen. Lernen braucht Wiederholung, das wissen wir alle vom Vokabellernen, vielleicht nachher von früher. Und darum diese Erinnerung des Apostels an das, was sie gehört haben, das sollen sie, und was sie gelernt haben, das sollen sie wiederholen, dessen sollen sie sich erinnern. Den Christus lernen, sagt er hier. eigenartig, den Christus lernen. Kolosser 2, Vers 6, da heißt es, wie ihr Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Das heißt, oder das meint Christus lernen. Wie ihr ihn kennengelernt habt, so führt euer Leben in ihm. Und dies geschieht nur durch Wiederholung. In dieser Welt müssen wir uns dauernd vom göttlichen Geist bis in unser Denken, in unser Fühlen, in unsere Sinne, in unsere Empfindungen erneuern lassen. Bewegen lassen, leiten lassen. Und das bedeutet wiederum, dass wir uns diesem Geist Gottes aussetzen, dass er zu uns spricht, dass er in uns wirkt. Dass wir uns begießen lassen von seinem Wort, dass wir uns begießen lassen von seinen Eindrücken. Das kann man natürlich einwenden, wenn das also so ist, dass die ständige Wiederholung quasi so Bahnen des Denkens in unserem Gehirn ausprägt, und das ist ja auch so. Wenn also quasi diese Wiederholung, ständige Wiederholung unser Denken etabliert und festmacht, dann ist das ja nicht viel mehr als Manipulation. Dann hat das ja nichts mit neuer Geisteskraft zu tun. Und vielleicht kennt ihr diesen Zweifel, der da ist, rede ich mir das Ganze überhaupt nur ein? Warum bemühe ich mich um ein verändertes, ein heiliges, ein gottgemäßes, christusgemäßes Leben in dieser Welt, wo das viele andere nicht tun und die kommen irgendwie auch durch? Haben wir uns das vielleicht alles immer nur eingeredet? Funktioniert Christsein so, dass wir immer das Gleiche wiederholen und schließlich glauben wir es? Das wäre dann der Effekt der Gehirnwäsche. Und die wenden alle Ideologien an. Das hat im Dritten Reich funktioniert und auch in den Ausbildungsstätten der DDR-Grenzsoldaten. Der nach Freiheit strebende Mitmensch war dann nicht mehr Bruder oder Schwester, sondern republikflüchtig und Landesverräter. Und oft genug gehört, haben sie es irgendwann geglaubt und abgedrückt. Ist das so mit dem Glauben, dass wir uns quasi selber nur manipulieren? Wo erfahren wir etwas von der Kraft des Heiligen Geistes? Die Technik jedenfalls heiligt noch nicht das Ziel und noch nicht die Moral, sondern was das Leben heiligt, sagt Paulus, ist, dass ihr euch das Leben des Jesus von Nazareth anschaut. Hier geht es nicht um Gehirnwäsche, hier geht es nicht um Manipulation, sondern hier geht es darum, ein Leben zu sehen, das mit Gott geführt wird und auch zu sehen, dass dieses Leben Entbehrungen mit sich brachte. Dass dieses Leben auch Schmerz enthielt. Dass so wahr Jesus war, er genauso viel belogen wurde. Und. Die Technik also macht es nicht. Christliches Leben richtet sich nicht an der Idee irgendeines Christus aus, an einer Idee, sondern an der Person des einen Christus, an dem, der gekommen ist, an dem Jesus, der zuverlässige Wegweiser für christliche Lebensgestaltung ist. An ihm richtet sich christliches Leben aus. Und das hat einen Einfluss auf uns mit unserem Umgang mit Besitz. Das wird ja hier in diesem Abschnitt, wenn ihr noch einmal nachlesen wollt, Epheser 4, 17 folgende, wird das ja beschrieben. Wir haben das eben auch gehört. Es hat Einfluss auf euren Besitz, den Umgang mit dem Geld, dem Umgang des Teilens. Und vielleicht fragen wir uns dieser Tage auch, wofür soll ich da noch irgendwas spenden? Keine Ahnung, in welchen Kanälen das versinkt. Und man kann ja auch in Zweifel kommen. Bringt diese ganze Hilfsmaßnahme da überhaupt was in Afrika, wenn es nicht regnen wird? Und bringen diese ganzen Sozialprogramme, die wir hier fahren in unserem Land, bringen die irgendwas und ändert sich dadurch irgendwas? Und wenn ihr beginnt, so zu rationalisieren, kommt er wahrscheinlich am Ende raus, nee, es bringt nichts, ich lasse es. Aber Jesus hat sich investiert in dieser Welt und für manchen mag das völlig sinnlos scheinen, was er da getan hat. Dass er jeden Morgen wieder an den Start gegangen ist und er hat Menschen geheilt, Einzelne und Tausende waren nicht geheilt. Dem einen schenkt es Augenlicht und wie vielen auch nicht. Den einen heilt er vom Ausschlag und den nächsten auch wieder nicht. Und merkt ihr, das ist nichts anderes als unsere Lebensrealität. Die ist genauso. Aber Jesus hat nicht gesagt, ja, die ganze Welt retten kann ich nicht, also lasse ich es. Schaut euch das Leben Jesu an, seinen Invest und tut es ihm nach. Verhaltet euch im Umgang mit eurem Besitz, mit eurem Geld derart. Geht aber auch dieser Art mit Genussmitteln um. Jesus konnte Wein trinken, der konnte sogar ein Wein wundervoll bringen. Aber dass er besoffen gewesen wäre, überliefert uns die Bibel nicht. Nicht mehr Herr seiner Sinne war, darum getaumelt ist, das errichtet die Bibel nicht. Und genau das ist es bei uns auch. Wo ist das Maß? Und hast du es gefunden? Und wenn du es verloren hast, wie findest du es hin zurück? Sexualität ist auch so ein Thema. Jesus war unverheiratet, müssen wir jetzt nicht alle machen, könnten die meisten hier nach Hause gehen. Paulus war auch unverheiratet, Petrus aber nicht. Aber klar ist doch, dass Jesus, Paulus, Petrus, die Apostel, auch die Frauen, Maria von Magdala und die anderen, dass die verantwortlich mit ihrer Sexualität umgingen, zumindest sich darum bemühten. Und da sagt Paulus wieder, schaut euch das Leben Jesu an. Ist ja nicht zufällig, dass in vielen, ja, säkularen Jesu-Geschichten, der ständig mit irgendeiner Frau im Bett liegt. Warum ist denn das so? Weil unserer Fantasie eigentlich gar nichts anderes einfällt, dass Männer sich so verhalten. Und also hat das Jesus auch so gemacht. Und Paulus sagt, nee, schaut euch an, wie er es gemacht hat. Wie sein Umgang mit Frauen war, wie sein Umgang mit Kindern war. Wir lesen da ja auch die allerschlimmsten Dinge. Und machen wir uns nichts vor, das ist ja nicht nur irgendwo fernab, sondern das sind ja Leidenschaften und Sünde, die in ihrer Gier auch Christen erfasst. Und Paulus sagt, kehr um. Das sage ich dir mit allem Nachdruck im Auftrag des Herrn. Wir könnten so fortfahren, uns das Leben Jesu anschauen, wie er gedacht hat, wie er mit Menschen gesprochen hat, die Worte, die er fand und wie er die Menschen respektierte. Wir können sehen, wie er gearbeitet hat und was das Neue Testament über den Sinn von Arbeit sagt. Und wir können auch darüber nachdenken, was für Menschen, die keine Arbeit mehr haben, Arbeitslosigkeit bedeutet. Nehmt Maß an dem, was Jesus getan hat. Die Gefahr, rückfällig zu werden, sagt Paulus, die ist groß. Dass er wieder die frühere Lebensweise aufnimmt, dass er also die braunen Klamotten da wieder hervorholt, euch den alten Menschen wieder anzieht und den neuen Menschen auszieht. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 27, da lesen wir, denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurde, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Der neue Mensch ist also der Christus, den wir anziehen. Und das ist geschehen, sagt Paulus, in der Taufe. Getauft sein und leben wie irgendwer, das verträgt sich nicht. Also tauscht den alten Sack gegen einen maßgeschneiderten Anzug. Da wird der ein und andere von uns sagen, in sowas schlüpfe ich nie hinein. Das könnte ich nie und nimmer tragen. Da könnte ich mich nie wohl drin fühlen. Wie oft höre ich das, wenn Leute, jüngere Leute oft sagen, Mensch, in so einem Anzug könnte ich mich nie wohlfühlen. Wie hältst du das aus? Da kann ich nur sagen, probier es mal. Schlüpf mal hinein. Ist das nicht eine tolle Krawatte? Die ist übrigens neu. Und auch ein bisschen modern. Also leg den alten Sack ein und schlüpf ins Neue hinein. Probier es einfach mal, sagt Paulus. Und das ist wahr, nämlich nur indem wir hineinschlüpfen, Indem wir den neuen Menschen, den Christus anziehen, machen wir Erfahrung damit, wie es ist, in ihm, mit ihm zu leben. Mit deiner Taufe hat Christus dir nämlich schon einen maßgeschneiderten Anzug auf den Bügel gehängt. Das ist das Neue, dieser andere Begriff für neu. Nicht erneuert, sondern das ganz Neue. Jesus Christus hat dir diesen neuen Menschen, diesen maßgeschneiderten Anzug schon auf den Bügel gehängt. Und jetzt ist es an dir, ihn anzuziehen. Und in der Taufe haben wir das getan. Aber wir legen ihn auch immer wieder ab. Oder was wir anfangs in diesem schönen Anspiel hatten, ist, wir versuchen, das Neue einfach über die Altklamotten drüber zu streifen. Aber dann merken wir, das schimmert dann irgendwie immer so durch. Das passt nicht. Und deswegen ist es vollkommen richtig. Legt den Alten ab und zieht den Neuen an. Nur drüber ziehen, das geht nicht. Und was ich uns noch sagen möchte, ist, wechselt nicht in das Lager der Skeptiker. Ich empfinde, dass wir in einer Zeit stehen, wo man wirklich skeptisch sein kann und irgendwie auch ironisch und so fertig mit dem Leben, so bitter gegenüber dem Leben, weil man sagt, meine Herrschaften, was geht da ab? Und so ist es dem Erasmus von Rotterdam, der hat zu Luthers Zeiten gelebt, auch schon genannt. Und er hat einmal erklärt, am liebsten ginge ich gleich ins Lager der Skeptiker über, wenn die Autorität der Schrift und der Kirche es mir erlaubte. Also er sagt, am liebsten würde ich dem ganzen Skeptizismus unserer Tage, der damaligen Zeit, und es sollte nicht anders folgen, aber es hält mich davon ab, die Autorität. Und zwar die Autorität der Schrift und der Kirche. Und da konnte nun Martin Luther so viel nicht mit anfangen, weil er sagt, was ist es denn mit der Autorität der Kirche? Ist das wirklich Maßstab des Lebens? Nein, sagt Luther und forderte entgegengesetzt eine Gewissheit höherer Ordnung. Also nicht sich ergehen in skeptischen Möglichkeiten und akademischen Wahrscheinlichkeiten, das genügt nicht, den Weg der Nachfolge und des Glaubens zu gehen. Dann brauchen wir irgendwelche Autoritäten, an denen wir uns quasi so festhalten wie am letzten Nagel. Aber fragt Luther, ist denn Christus wirklich nur eine von vielen Möglichkeiten? Und wir stimmen dem vielleicht zu und sagen, ja, Christus ist eine von vielen Möglichkeiten. Im Verstand mögen wir dem zustimmen. Aber ihr Lieben, in der Lebensgestaltung doch nicht. Das eine ist akademisches Spiel. Aber darum geht es doch in unserem Leben nicht, sondern darum, dass wir dieses Leben führen, wie es Jesus geführt hat. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man sich verlieren kann in seinen Gedanken. Akademisch irgendwie alles auflösen. Und am Ende haben wir nur Rhabarber. Nur einen Brei der Möglichkeiten. Und dass die nicht unbegrenzt sind, das sehen wir gerade in den USA. Gewissheit über den Weg des Glaubens erhalten wir nur, wenn wir auf dem Inhalt des Weges gehen. Und das heißt, wenn wir das Leben Jesu ansehen. Und wer sein Leben ansieht, das Leben Jesu, und dann sagen möchte, dies Leben Jesu ist nicht ein Leben im Sinne des Menschseins. Hier erfüllt sich nicht Menschsein. Und wer sagen möchte, dieser Mensch hat nicht in der Wahrheit gelebt und er hat keine Liebe geübt und widerspiegelt davon nichts. Wer sagen wollte, das Glück eines solchen Menschen, wie Jesus es war, in der Beziehung mit Gott, interessiert mich überhaupt nicht. Wer sagen möchte, Jesus war nicht gehalten im Glauben an den Vater, hatte nicht in ihm Sinn des Lebens gefunden. Wer das alles sagen kann, wenn er die Evangelien liest, der kann sich dann gerne in rationale Argumente weiterflüchten. Aber Paulus sagt, seht euch dieses Leben an. Das ist das Maß. Der Sturz in die Gier, in das unersättliche Leben, der Sturz in die Gedanken- und Theoriegebäude, das gehört zum alten Menschen, das führt, ist ein Weg ohne Ausweg. Und wir merken das ja dieser Zeit, Die Verzweiflung der Märkte, die Verzweiflung der Finanzwelten und der Börsen. Und ehrlich, irgendwie kann man es gar nicht mehr ernst nehmen. Man spürt doch, da ist Ratlosigkeit pur. Und ich finde, man spürt auch so furchtbar diese verzweifelte Gier, dass das Geld noch mehr bringt. Und alles wird unter dieser Norm gesetzt. Das ist die Vergottung des Kapitals. Verzweiflung pur, verirrtes Denken, Gier, die gefangen nimmt, die nicht mehr sieht, was zum Guten dient, die nicht mehr sieht, dass wir vom Eigen lassen müssen, um für gemeinsam für alle etwas zu gewinnen. Denn sonst werden wir am Ende alle nichts mehr haben. Also, was am Glauben, ich komme zum Schluss, nicht überzeugt, ist die Flucht in die Autorität. Es ist nicht die Flucht in den Zweifel und in die Argumente. Was am Glauben an Christus überzeugt, ist auch nicht die Flucht in irgendwelche Lebensgestaltungen, in den Protest oder in die Ausschweifung, sondern was Glauben an Christus überzeugt, ist das Leben, das Christus uns vorgelebt hat. Und das hat etwas zu tun mit deinem eigenen Leben. Denn schauen wir auf unsere eigene Lebensführung, kommen wir wahrscheinlich alle zu dem Ergebnis, dumme Sache, diesen braunen Anzug, ich sehe ihn immer wieder in meinem Leben durchscheinen. Und das ist auch so. Wenn du auf deine eigene Lebensführung siehst, so wie du dein Leben gestaltest, kannst du verzweifeln. Da findet sich nämlich das Zweifelhafte. Aber was überzeugt, ist, was Jesus für uns getan hat, was er lebt und was er durch die Taufe an uns wirkte. Für Christus, für den Glauben, für die Wirklichkeit des Glaubens mögen sich viele gute Argumente finden. Aber ich finde, sie verfangen und überzeugen nur zu einem geringen Grad, wenn man sich dann selber ansieht. Und sagt, ja, wenn das Evangelium tatsächlich die Wahrheit ist, wenn das die Kraft Gottes ist, wenn Jesus so Herrliches geschaffen hat, wenn mir alle meine Sünden vergeben ist, wenn er so viel an mich gewandt hat, warum in aller Welt bin ich dann noch der, der ich bin? Kennt ihr diese Frage? Da gibt es so viele Widersprüche auf der Gefühlsseite unseres religiösen Lebens. Da gibt es viel inneres Scheitern. Da gibt es einen zu breiten Graben zwischen Gehofften und Empfangenen. Wir kennen dieses Hin und Her zwischen Begeisterung und tiefem Zweifel. Aber sehen wir auf das Leben Jesu und sehen wir auf die Zusage Gottes an uns durch ihn, dann merken wir, dass all unsere Unzulänglichkeit vergleichbar bedeutungslos ist. Vergleichbar bedeutungslos beim Hinsehen auf Christus. Mir ist es unbegreiflich, dass er immer und immer wieder Ja zu uns sagt. Mir ist auch unbegreiflich, dass er zu dieser Welt noch immer Ja sagt. Dass er nicht sagt, Schluss, Feierabend, Lampen aus, ich mache was Neues. Das Sehen auf das Leben Jesu, auf die Zusage Gottes an uns durch ihn, das ist zentral. Und ich denke, wenn wir dahin finden, dann sind wir diesem neuen Gewand, diesem neuen Menschen nicht nur nah, sondern dann sind wir in den Christus hineingeschlüpft. Anders gesagt, in aller Unwissenheit, in allem Zweifel an der Wahrheit und in der Verzweiflung über uns selbst können wir nichts begreifen, als dass Christus uns ergriffen hat. Wir können nichts anderes begreifen, als dass Christus uns ergriffen hat. Du bist eine neue Schöpfung und er hält dich fest. Er hält dich immer wieder der Versuchung zu entrinnen und du kannst ihr widerstehen. Nicht aus dir, aber indem du dich an dem Jesus festmachst, indem du im Augenblick der Versuchung sagst, Herr, weil du es sagst, folge ich dir. Christus, der uns absolut gewiss bleibt, auch wenn nichts mehr bleibt. Das ist unsere Zuversicht. Amen.
Wir wollen jetzt die Kollekte für die Belange der Gemeinde einsammeln. Auf ein Musikstück hören wir jetzt nicht, oder? Und ich nehme auch noch mal die Gelegenheit wahr, auf etwas hinzuweisen, was ganz interessant ist. Ihr wisst ja alle, dass Matthias Kühl und Heidi Kühl weggezogen sind und dass da eine Vakanz entstand wegen des Büchertisches. Wir haben wieder einen Büchertisch. Das ist ganz schön. Aufmerksamer Betrachter wird das schon gesehen haben, dass der Büchertisch bestückt ist. Und ich möchte auf ein Buch hinweisen von Peter Strauch. Das ist dort zu finden. Und das ist vielleicht ein Stück weit auch unser Thema heute Morgen. Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Was in uns ist. Also eine kleine Buchempfehlung mit dem Hinweis verknüpft auf den Büchertisch. Bitte? Ja, das kann ich auch sagen. Pate? Andrea Pate, Entschuldigung. Andrea Pate, die Theresa, die Tochter, die Susanne und die Nora. Die versuchen da immer aktuell Bücher zu präsentieren. Ich wollte es nur mal darauf aufmerksam machen. Gut. Ja, und Martin Bieberstein wollte uns jetzt an dieser Stelle noch was sagen zu dem Nachmittag der Begegnungen. Das Musikstück hat sich...
An. Guten Morgen auch von mir. Ich wollte heute Morgen nur eine Ansage machen, und zwar erstmal mit der Frage verbunden, wer von euch schon mal eine große Feier ausgetragen hat. 40. Geburtstag, 50. Geburtstag, vielleicht eine Hochzeit. Der weiß, dass es darum geht, ich muss mir Gedanken machen, wo kriege ich Musik her? Wo kriege ich Essen her? Wo kriege ich überhaupt Leute her? Und kommen die auch alle? Und in dem Zusammenhang möchte ich euch einladen als Gast und als Gastgeber. Und zwar wird am 3. September, ihr kennt diese Aktion von Rolf Zürus mit den Plakaten, die in eine Reihe gehangen werden, zeig mal, werden wir auch hier auf dem Parkplatz von 14 bis 18 Uhr ein Fest der Begegnung haben, wo wir die Körner, Bevölkerung, aber auch die Dortmunder Bevölkerung einladen zu kommen, hier mit uns zu feiern. Und wir wollen Waffeln haben, wir haben Kaffee. Und vor allem haben wir eine offene Bühne, wo sich Musikgruppen aus Körne, auch aus Dortmund, zeigen. Wir werden koreanische Musik haben. Wir werden eine Musikschule hier aus Körne haben, die Beiträge zeigen wird. Wir werden eine integrative Rockband haben, die hier spielen wird. Und ihr seid eingeladen zu kommen als Gast und ihr seid eingeladen zu kommen als Gastgeber, um die Gemeinde zu repräsentieren, um ins Gespräch zu kommen mit Leuten. Es ist alles vorbereitet. Ich brauche noch ein paar Mitarbeiter, aber macht euch keine Gedanken, kommt einfach als Gast und als Gastgeber. Am 3.9., hier steht nochmal der Termin drauf, und auf den Gottesdienstflyern wird es auch in den nächsten Wochen nochmal stehen. Vielen Dank.
Danke. Wir wollen uns jetzt unter den Segen Gottes stellen. Wir hören gleich zum Ausgang nochmal das Segenslied, was wir auch den Kindern zugesungen haben. Und als Arne die Predigt, gehalten hat, habe ich mir so überlegt, da passt doch eigentlich ein Text aus dem Hebräerbrief noch zu. Und ich möchte da nochmal jetzt den Fokus auf das, was Arne gesagt hat, richten. Durch den Segen, den Paulus hier ausspricht, am Ende des Hebräerbriefes, möchte ich, bevor wir singen, den noch lesen. Der Gott des Friedens aber, der Jesus, unseren Herrn, den erhabenen Hirten seiner Schafe, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut seines ewigen Bundes. Er, Gott, mache euch tüchtig in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er bewirke in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, dem die Ehre sei, in alle Ewigkeit. Amen.